Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, dass du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich glaube, dass wir mit diesem Lied und mit den anderen Liedern, die wir davor gesungen haben, genau das getan haben, was heute im Lehrtext von uns erwartet wird. Dort steht nämlich, aller Zungen, alle Menschen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Anbetungslieder sind gesungene Bekenntnisse zu Jesus Christus als dem Herrn, zur Ehre Gottes des Vaters. Sowas kann man singen, aber man kann das auch tun, dieses Bekennen mit Worten. Ich möchte euch einladen, weil wir gerade diese Predigtreihe haben zum Glaubensbekenntnis, dass wir miteinander unseren christlichen Glauben, wie er dort festgelegt worden ist, miteinander bekennen. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Ihr könnt euch hinsetzen. Ja, das Glaubensbekenntnis der Christenheit, das apostolische Glaubensbekenntnis, hat ungefähr 1800 Jahre auf dem Buckel. Es ist ein Extrakt von dem, was Christen glauben, also so zusammengepresst, das Wichtigste soll drin sein. All about Christentum in 90 Sekunden. So viel braucht man ungefähr, um dieses Glaubensbekenntnis zu lesen. Und jetzt wollen wir mal reingucken, ob wirklich alles drin ist, was man erwartet und was dazugehört zum christlichen Glauben. Ralf hat letzte Woche angefangen mit dem ersten Glaubensartikel. Das ist der hier. Er hat geredet über Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen. Und wenn er genau hinguckt, hat er da dabei eine leichte Aufgabe gehabt. Er hat nämlich nur drei Zeilen bedienen müssen. Heute ist das hier dran. 13 Zeilen. Also richtet euch darauf ein, dass es länger dauern könnte. Nee, wir haben das schon gesehen, dass es ein bisschen viel ist und haben das aufgeteilt in drei Predigten. Aber schon auffällig. Für Gott, den Vater, den Schöpfer der Welt, 3 Zeilen. Für Jesus, 13. Und wie geht's weiter? Heiliger Geist, 1 Zeile. Dann noch 1 Zeile für Kirche, für die Heiligen, für die Vergebung, das Schuld, für die Auferstehung und für das ewige Leben. Eigenartig, oder? Dass da unterschiedlich stark komprimiert worden ist, offensichtlich. Es wird da schon von der Masse des Textes sichtbar, dass das Mittelpunkt des christlichen Bekenntnisses, Glaubensbekenntnisses, die Person Jesu ist. Und um die soll es heute gehen. Jesus, der Einmalige. Unser Text für heute. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten und so weiter. Ich werde mich mehr im oberen Teil aufhalten heute mit dem, was ich erzähle. Aber vielleicht erst mal ein paar Worte über das, was nicht dasteht. Wenn ihr euch das mal anguckt, was fehlt eigentlich in dem, was im Glaubensbekenntnis über Jesus festgehalten wird? Vorschläge. Also die im ersten Gottesdienst haben das innerhalb von Sekunden hinbekommen. Ihr könnt euch beraten. Der Kranke heilt, ja, okay, fehlt, richtig. Was seine? Seine Wirkzeit. Genau. Im Glaubensbekenntnis ist das Leben Jesu verkürzt auf geboren werden und sterben. Alles, was dazwischen drin ist, fehlt. Bräuchten wir noch mal ein paar Zeilen. Ihr habt euch am Anfang des Gottesdienstes darüber unterhalten, was das Einmalige an Jesus ist. Und ich wette, dass ihr jede Menge Geschichten ausgegraben habt aus dem Leben Jesu und gesagt habt, das ist das Einmalige, dass er das mit Gottesliebe und Feindesliebe so auf eine Ebene bringt. Das, was er erzählt über Gott den Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ganz wichtig. Oder der barmherzige Samariter, das ist doch super wichtig. Oder dass er auf dem Wasser gehen kann oder dass er die Speisung der 5000 hinbekommen hat. Das ist das Einmalige an Jesus. Scheinbar ist es nicht so einmalig, all das, was Jesus getan und gesagt hat, dass es in irgendeiner Weise Eingang gefunden hätte in das Glaubensbekenntnis. Da geht es scheinbar nochmal um Wichtigeres. Das Glaubensbekenntnis hält nur die Geburt und den Tod Jesu fest und das dann auch noch auf doppelte, ja sogar auf paradoxe Art und Weise. Ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gemerkt, ich merke, ihr seid noch ein bisschen müde. Ich stelle deswegen keine Frage, sondern erkläre es euch. Guckt euch mal das an. Das wäre nochmal ein Kürzungsvorschlag für den zweiten Glaubensartikel. Ich glaube an Jesus, geboren von Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, aus die Maus. Das ist so eine Aussagelinie, die drinsteckt in diesem Glaubensbekenntnis. Warum wurde das so formuliert? Und warum tauchen an dieser Stelle zwei Namen auf von echten Menschen? Was haben die im Glaubensbekenntnis verloren, wenn schon die Speisung der 5000 keinen Platz hat und das Gebot der Nächstenliebe nicht? Ich glaube, dass sich da zeigt, was den Autoren dieses Glaubensbekenntnisses ganz wichtig war. Sie wollten sagen, am Anfang von dem Leben Jesu gab es eine ganz konkrete Person, die gelebt hat, durch die er zur Welt kam. Und am Ende seines Lebens, da gibt's jemand, den könnt ihr wahrscheinlich nachgoogeln in den Geschichtsbüchern des Römischen Reiches, Pontius Pilatus, der hat dafür gesorgt, dass er getötet wurde. Ich glaube, es ging darum zu sagen, Jesus war eine reale Figur. Jesus hat wirklich gelebt. Keine heiligen Legende, keine griechische Göttersage, kein Mythos, der halt irgendwelche Lehrweisheiten enthält. Nicht nur ethische, ewig gültige Wahrheiten, die man in irgendeine Geschichte illustriert hat, so wie man heute vielleicht in einem Roman manche Wahrheiten ausdrücken will. So ist es nicht mit Jesus. Jesus ist echt. Jesus ist echt historisch. Das war den Christen damals, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen, das zu sagen. Und, große Überraschung, es ist völlig unumstritten heute. Wir haben mehrere Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte hinter uns, wo man intensiv mit historischen Methoden geforscht hat, auch über das Leben Jesu geforscht hat. Ergebnis: kein ernstzunehmender Forscher zweifelt die Existenz Jesus an. Es ist völlig unumstritten, Jesus hat gelebt. Es gibt nicht nur die biblischen Quellen, die Evangelien, die das aussagen, es gibt außerbiblische Quellen, es gibt eine ganze Reihe von römischen Geschichtsschreibern, die Jesus erwähnen, und es gibt jüdische Rabbiner, die in ihren Erzählungen sich mit Jesus auseinandersetzen. Also, Jesus ist echt. Hans Küng, ein katholischer Theologe, schreibt in einem Buch, das er letztes Jahr rausgebracht hat, mit dem Namen Jesus, der Christus des Christentums ist nicht einfach eine zeitlose Idee, ein ewig gültiges Prinzip, ein tiefsinniger Mythos. Der Christus der Christen ist vielmehr eine ganz konkrete, menschliche, geschichtliche Person. Der Christus der Christen ist niemand anders als Jesus von Nazareth. Und insofern gründet das Christentum wesentlich in Geschichte, ist christlicher Glaube wesentlich geschichtlicher Glaube. Es gibt andere Religionen, da sieht es anders aus. Da werden quasi Weisheitslegenden tradiert und verdichtet und so, wo es im Grunde immer nur um Inhalte geht. Das Christentum sagt, nee, es geht nicht nur um Inhalte. Es geht nicht nur darum, was da inhaltlich Jesus mal gesagt hat, es geht auch darum, er war wirklich da. Er ist wirklich Mensch geworden und er hat gelebt. Das ist, glaube ich, ein Anliegen des Glaubensbekenntnisses, das auszusagen. Aber dann gibt es natürlich noch eine andere Geschichte. Man könnte jetzt auch das mal lesen. Ich glaube an Christus, seinen eingeborenen Sohn, also Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau, hinabgestiegen in das Reich der Toten, aufgefahren in den Himmel. Jesus wird im Glaubensbekenntnis nicht nur als Mensch geschildert, er ist nicht nur jemand, der historisch gelebt hat, sondern er ist Christus. Oder auf Hebräisch Messias oder auf Deutsch der Gesalbte. Im Alten Testament kommt immer wieder diese Begrifflichkeit vom Gesalbten, vom Messias vor. Wenn Gott was vorhatte, dann hat er so eine Special Force sich rausgesucht, einen Menschen, der irgendwas erledigen sollte, und der wurde gesalbt. Könige sind gesalbt worden, Saul, David sind gesalbt worden, Propheten sind gesalbt worden, Priester sind gesalbt worden. Und das heißt so viel wie, sie sind aus der Normalität rausgezogen worden und beauftragt worden mit einem Spezialauftrag und ausgestattet von Gott mit besonderer Ausstattung für diesen Spezialauftrag. Unser Zeit Jesu gab es die große Sehnsucht danach, dass endlich wieder jemand geschickt wird von Gott, dass Gott jemand salbt und ihn ausstattet, damit er die Herrschaft Gottes, die völlig zerbrochen war im besetzten Israel, wieder neu aufrichten kann. Und die Christen sagen, dieser Jesus, das ist der Gesalbte Gottes, den uns vor Jahrhunderten die Propheten schon angekündigt haben. Dann die zweite Aussage. Wir glauben an Gottes eingeborenen Sohn. Über dieses Eingeborenen sind wir zu dem Titel Jesus der Einmalige gekommen. Was heißt das eigentlich? Also es geht nicht um so einen Ureinwohner von Israel. Es geht nicht um Einheimische. Das ist was anderes gemeint. Ich kann ja kein Griechisch, aber ich kann nachlesen, was es auf Griechisch da steht. Und da steht Monogenes. Monos heißt einzig, einzigartig, einzeln. Und Genos steht für Geburt oder für Abstammung. Wenn man es wieder zusammensetzt und auf Jesus bezieht, heißt es dann, wir glauben an Jesus als den Einzigen, der von Gott abstammt. Als den Einzigen, der von Gott geboren ist. Das Einzelkind Gottes. Nur im Johannesevangelium und dort nur in Bezug auf Jesus wird diese Begrifflichkeit in der Bibel verwendet. Wir können Gottes Kinder werden, das steht an anderen Stellen, auch im Johannesevangelium und in Briefen, aber nicht in dieser Form, dass wir sagen können, wir sind aus Gott geboren. Wir sind quasi Gott. Nur von Jesus wird es so gesagt. Dann das dritte Attribut, das dieser Jesus bekommt, heißt unser Herr. Das klingt heute für uns sehr gewöhnlich. In unseren Liedern taucht es immer wieder so auf, Jesus mein Herr und so. Ganz normal. Für Juden war das ziemlich anstößig. Im ganzen Alten Testament wird diese Begrifflichkeit der Herr nur für einen verwandt, nämlich für Gott selber, der auch als Herr aller Herren bezeichnet wird, als König der Könige, als die oberste Majestät. Und wenn die Christen jetzt sagen, Jesus ist Herr, dann sagen sie damit auch nochmal unterschwellig, Jesus ist Gott. Vielleicht ist es ja auch irgendwie logisch, wenn ein Mensch ein Kind kriegt, dann gibt es einen Mensch, wenn Gott ein Kind kriegt, ist eigentlich Gott. Und wenn Gott Herr ist, dann kann das Kind von Gott auch Herr sein. Das ist vielleicht so die logische Folgerung, die man da schließen kann. Es geht göttlich weiter hier im Glaubensbekenntnis. Rund um das Leben des Menschen Jesus geht es göttlich zu. Er wird empfangen durch den Heiligen Geist, nicht durch einen menschlichen Zeugungsakt. Er wird geboren von einer Jungfrau, keine Auslegung dazu jetzt. Und am Ende seines Lebens geht's göttlich weiter. Er stirbt nicht einfach nur und steigt, wie man sich das damals im Altertum vorgestellt hat, in das Reich der Toten hinunter, sondern er fährt wieder auf in den Himmel, er wird auferweckt, fährt in den Himmel und sitzt jetzt, wie es sich für den Gesalbten, den Messias, für den Herrn gehört, zur Rechten Gottes und übt in Gottes Namen die Herrschaft über die Welt aus. Das Zweite, was den Christen im 2., 3., 4. Jahrhundert, wo dieses Glaubensbekenntnis allmählich aus einem Taufbekenntnis geformt wurde, wichtig war, war zu sagen, wir glauben nicht an ein Idol, nicht nur an ein Idol, ein Vorbild, ein Weisheitslehrer, irgendwie einen idealtypischen Menschen. Wir glauben, dass Gott in die Geschichte gekommen ist, dass Gott in Jesus menschliche Gestalt angenommen hat. Wir haben in Jesus Gott selber entdeckt. Gott war bei uns und Gott ist auf besondere Weise auch noch bei uns und mit uns verbunden. So gibt es quasi zwei Stränge in diesem Glaubensbekenntnis, die sich widersprechen. Da der real existierende Mensch mit Geburtsdatum und Todesdatum womöglich historisch nachweisbar und dort der Gottessohn, Gott selber, der Herr der Welt, der herrscht. Irgendwie eine große Spannung dazwischen, mit der man heute vielleicht gar nicht so einfach umgehen kann. Zeichen dafür ist vielleicht, dass Wikipedia gleich zwei Artikel zu Jesus bringt. Jesus von Nazareth und Jesus Christus. Gibt's getrennt, wie wenn es zwei Personen wären. Und es gibt immer wieder auch im Christentum so den Reflex, das irgendwie auseinander zu dividieren, wie wenn das vielleicht wirklich zwei Paar Stiefel wären. Martin Luther hat es allerdings ganz anders gesehen. Martin Luther hat, wenn ich das Blatt finde, sage ich es euch, ja, der hat eine Auslegung geschrieben zu diesem zweiten Glaubensartikel, nennt sich Kleiner Katechismus, und dort schreibt er, ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren sei mein Herr. Er hat also versucht, das, was hier im Glaubensbekenntnis im gleichen Satz ineinander verwoben ist, das beieinander zu halten und das zu denken und das zu glauben. Jesus der Mensch und Jesus der Gott. Die doppelte Identität für eine Person. Kann das irgendwie überhaupt gehen? Kann man das heute eigentlich überhaupt noch glauben, jetzt im 20. Jahrhundert oder 21., 500 Jahre nach Luther ist das noch aufrechtzuerhalten, für vernunftorientierte, aufgeklärte Menschen? Oder muss es heute in die Schublade für Sagen und Legenden, für mittelalterliche Theologie? Und man kann auch fragen, was haben wir eigentlich davon? Hat es irgendeine Form, eine Relevanz für uns, wenn Gott ganzer Mensch und ganzer Gott ist? Ich versuche mal auf beide Fragen so ein bisschen eine Antwort zu geben. Zuerst die Frage, kann man das heute noch glauben? Dass der christliche Glaube nicht nur ein Glaube an historischen Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, ist, sondern ein Glaube an den lebendigen Jesus Christus, der auch heute noch lebt, der zu Rechten Gottes sitzt, der über die Welt herrscht, der unsere Gebete hört, der Einfluss nimmt auf unsere Wirklichkeit. Die Aussagen über die Göttlichkeit Jesu lassen sich historisch, kritisch nicht nachweisen. Sie lassen sich aber auch nicht widerlegen. Dass das stimmt, dass dieser Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist, lässt sich nicht beweisen. Das können wir nicht wissen. Da können wir nur dran glauben und drauf vertrauen. In den letzten Jahrzehnten, ich weiß nicht, das kann der Theologe wahrscheinlich besser beantworten, Raphael, wie lange das ging, diese historische Leben-Jesu-Forschung. Ah ja, okay. Ich wollte ihn mal wecken, hab gedacht, gut. Ich sag mal, die letzten 50, 60, 70 Jahre wurde also fleißig über das Historische an Jesus geforscht und rausgefunden, das und das und das ist nachweisbar oder so wahrscheinlich, dass man sagen kann, das stimmt. Und dann gab es bei vielen forschenden Theologen so den Reflex zu sagen, glauben können wir, was wahr ist und wahr ist, was bewiesen werden kann oder wenigstens sehr, sehr wahrscheinlich ist. Das ist eigentlich der echte Christusglaube. Und in der Mitte dieses echten Christusglaubens kann nur Jesus von Nazareth stehen. Dass seine Jünger hinterher, als er tot war, aus ihm den Christus gemacht haben und ihn überhöht haben, das ist eine andere Geschichte. Und wir sollten versuchen, das sauber getrennt zu halten und uns auf das zu beziehen in unserem Glauben, was richtig ist. Und dieses andere Kram, naja, es gibt schon noch so naive Pietisten und so, die glauben das natürlich, aber wir alle wissen natürlich, dass das nimmer auf der Höhe der Zeit liegt. Also da gab es so ein übergriffiges Forscherverhalten nach dem Motto, was wir nicht nachweisen können, das gibt's auch nicht. Es gibt auch Theologen und Forscher, die anders mit diesem Wissen und Glauben umgehen, die die Grenzen der Wissenschaft erkennen und die eine Achtung haben vor Glaube. Einer von diesen ist Pinchas Lapide, ein jüdischer Neutestamentler, ganz spannend, als Jude hat er sich mit dem Neuen Testament beschäftigt. Auch zum Beispiel mit der Auferstehung Jesu, die ja auch ein Teil von diesem Göttlichen an Jesus ist, wo manche Forscher sagen, naja, fake. Da schreibt er, am Ostersonntag trennen sich nicht nur die Wege der Juden und Christen, sondern auch die Wege von Wissenschaft und Glauben. Genauso wie der Glaube der Wissenschaft ihre Forschungsresultate nicht vorschreiben sollte, genauso wenig darf die Wissenschaft sich in reine Glaubensangelegenheiten einmischen. Während Christus sowohl vor seiner Geburt als auch nach seiner Himmelfahrt, also der göttliche Part, sage ich mal, ein Gegenstand des Glaubens und niemals Objekt der historischen Wissenschaft ist, zugespitzt hieße das, dass die 33 Erdenjahre Jesu Juden und Christen gemeinsam beschäftigen könnten, auch gemeinsam erforscht werden können, Jesus von Nazareth, der Jude und so, während Christus sowohl vor seiner Geburt als auch nach seiner Himmelfahrt ein Gegenstand des Glaubens, nicht Objekt der historischen Wissenschaft ist. Über gelebten Glauben kann man weder debattieren noch resonieren, man kann ihn nur als Intimbereich des Nächsten akzeptieren und einfühlsam respektieren. Jeder echte Glaube ist im Grunde aber ein Aber-Dennoch-Glaube, der aller Logik zum Trotz gegen allen Augenschein zu Einsichten vorstößt, die viel tiefer liegen, als alle Menschenweisheit es zu ergründen mag. Das hat mir sehr gut gefallen, deswegen lese ich es euch vor, weil da so eine Demut von dem wissenden, forschenden Menschen rüberkommt, der weiß, ich kann mit Wissen und mit Forschung nicht alles begreifen. Es gibt eine Wahrheit, die ist nicht unwichtiger oder irgendwie so ein bisschen naiv, sondern die liegt so tief, dass ich als Forscher nicht rankomme, sondern nur mit dem Glauben damit umgehen kann. Die Antwort auf die Frage nach dem Mensch gewordenen Gott in Jesus, ob man den noch glauben kann, heißt also, dass es stimmt, lässt sich nicht nachweisen, aber es lässt sich glauben. Wir können darauf vertrauen, wir können damit Erfahrungen machen. Und es gibt bis heute Menschen, die tun so, als ob, also wie wenn er wirklich leben würde, der Jesus, beten zu dem, machen so Zeug, singen so Lieder und machen plötzlich Erfahrungen, dass da was zurückkommt und dass sie was lernen von dem und dass dieser Jesus mit seinem Heiligen Geist Einfluss auf ihr Leben nimmt. Eine Ebene des Glaubens, die Wissenschaft nicht nachweisen kann. Solche Jesus-Erfahrungen lassen sich nicht produzieren und machen, aber man kann sie von Gott erbitten. Die andere Frage, was haben wir eigentlich davon? Jesus, ganzer Gott und ganzer Mensch. Was haben wir davon, was bedeutet es, wenn Gott in Jesus Mensch wird? Ich glaube, es ist zuerst mal ein ganz großes, vielleicht das größte Zeichen der Menschenliebe Gottes. Gott wird in Jesus Mensch, um Anteil zu nehmen am Schicksal seiner Geschöpfe. um zu helfen und zu heilen, um seine Liebe zu erweisen, um Menschen zurückzubringen in die Gemeinschaft mit Gott. In Jesus bleibt Gott nicht der König, unnahbar auf dem himmlischen Thron irgendwo, sondern Gott wird Helfer und Diener der Menschen. Dass ein Gott Mensch wird, dass ein Gott sich als Diener bezeichnet, dass ein Gott Füße wäscht, dass ein Gott sich um Kranke und Ausgegrenzte kümmert, dass ein Gott sein Leben opfert, um den Menschen, die ihm im Herzen liegen, so sehr im Herzen liegen, Leben, ewiges Leben zu schenken, das ist absolut beispiellos. Wir sind es natürlich gewöhnt, gibt es kein Staunen, wow, sondern es ist selbstverständlich irgendwie für uns. Aber das ist sehr erstaunlich, wenn man es vergleicht mit dem, was über andere Götter ausgesagt wird, die bedient werden wollen, die geehrt werden wollen, das will Gott auch, aber die nicht diese Bereitschaft zum Dienen haben. Paulus, der so aus dem Judentum kam, hat darüber gestaunt, zum Beispiel im Philipperbrief. Da schreibt er einmal, guckt euch mal Jesus an. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst. Gott erniedrigte sich selbst in Jesus und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Da ist was von Anbetung und Bewunderung und Staunen über das drin, wie Gott handelt gegenüber den Menschen, um ihnen zu helfen. Und dann sagt der Paulus, guckt es euch auch an und nehmt euch diesen Jesus als Vorbild. Das ist das Zweite, was wir haben von dem, dass Gott Mensch wird. Wir können mal sehen, wie Mensch sein soll. Jesus ist das Modell geworden des, ich sag mal, idealtypischen Menschen, wie es sich Gott vorstellt. Jesus hat alle Eigenschaften von einem Helden im besten Sinn. Jesus liebt mit aller Konsequenz und tritt mit seinem ganzen Leben für die gute Sache Gottes ein. Nächstenliebe und Gottesliebe, Frömmigkeit bestimmen das Leben von Jesus zu 100%. Und er ist eine geradlinige, standhafte Persönlichkeit, aufrichtig. Er lässt sich nicht einschüchtern und nicht korrumpieren. Er knickt nicht ein vor seinen Feinden. Er ist bereit, Gott bis in die letzte Konsequenz seines Todes die Treue zu halten. So ist Jesus ein Vorbild, ein Musterbeispiel an Glaube, Gottvertrauen, Mitmenschlichkeit. Ein Mensch, wie wir alle sein sollen, ein Mensch, wie Gott ihn eigentlich haben soll. Ein Mensch, dem wir nachahmen sollen, nacheifern sollen. Einer, der unser Idol sein sollte. Vielleicht können wir Christsein auch so begreifen, versuchen so zu sein wie Jesus. Diese Armbändchen WWJD, What Would Jesus Do, die funktionieren eigentlich genau auf diesem Gedankengang. Ich bin in einer Situation, überlege mir jetzt, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Und das ahme ich danach. Auch ein Verständnis von Nachfolge. Was haben wir davon, dass dieser Jesus, dieses Vorbild, dass der Gott ist und nicht nur Mensch? Wenn Jesus nur unser Vorbild wäre, ein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, für uns unerreichbares Vorbild, dann wären wir irgendwie arm dran. Dann wäre nämlich Nachfolge imitieren, nachahmen von Jesus. Und dann wäre Christsein fromme Leistung, Anstrengung. Aber dann hätten wir noch keine Antwort auf unser Scheitern. Dann hätten wir noch keine Lösung dafür, wie wir mit den Verletzungen, die uns zugefügt werden, in unserem Leben umgehen. Und wie wir das irgendwie in Ordnung bringen, wo wir andere Menschen verletzen. Dann haben wir noch keine Lösung dafür, wie wir umgehen mit diesem Abstand zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen gut sein wollen und gut sein können, den wir ja immer wieder auch schmerzlich verspüren. Diesen Mist in unserem Leben gibt's immer und den Mist in unserer Welt gibt's auch immer und wir kriegen ihn nicht weg. Die Bibel nennt diesen Mist Sünde. Wir brauchen jemand, der damit fertig wird, wo wir bei aller guten Willen und bei aller Anstrengung nicht damit fertig werden. Da hilft uns irgendwie kein Vorbild weiter. Wir brauchen jemand, der die Probleme lösen kann, die wir nicht lösen können. In unserer Welt und in unserem Leben. Wir brauchen den, der uns auffängt, wenn wir fallen, der an der Seite steht, wenn wir uns allein fühlen. Wir brauchen den, der uns trägt und leidet, wo wir nimmer weiter wissen. Den, der uns mit seiner Großzügigkeit und Barmherzigkeit in die Arme nimmt und die Schuld vergibt, wenn wir uns selber nimmer leiden können. Der, der neben uns steht, wenn vor uns ein Scherbenhaufen liegt und sagt, räumen wir es wieder auf. Wir brauchen den, der sagt, ich bin auch dann noch da, wenn du stirbst. Und ich sorge dafür, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Wir brauchen nicht nur ein Vorbild Jesus, nicht nur einen idealtypischen Menschen. Wir brauchen einen Retter, einen Heiland, einen Befreier, einen Erlöser. In Jesus hat Gott uns den geschenkt. Und letztlich zählt im Christsein eben dann sehr, sehr viel weniger das, was wir tun. Und wie nah wir rankommen an dieses Vorbild Jesus, sondern sein Wirken, das, was er für uns tut und tun kann, das zählt. Jesus Christus, gestern und auch heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Amen. Wir singen Jesus, Erlöser der Welt.